Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Die Atomaufsicht ENSI ist zu eng mit den NAGRA, hat zu viel Nähe zu jener Genossenschaft, die ein Tiefenlager sucht für radioaktive Abfälle. Diese Filzvorwürfe kamen diesen Sommer auf und werden nun widerlegt von einer externen Untersuchung. Ist nun einfach alles gut und wie geht es weiter mit dem Endlager und dem Atomausstieg? Die Fragen an die Präsidentin des ENSI-Rats, Anne Eckhardt, stellt nun Urs Sigrist.
Das Tagesgespräch.
Anne Eckhardt, nach der Untersuchung zum Verhältnis NAGRA-ENSI, ist für Sie der Filzvorwurf weg?
Die Untersuchung hat den Filzvorwurf im Verhältnis ENSI-NAGRA ganz klar entkräftet. Sie hat für uns bestätigt, dass beim ENSI Unabhängigkeit und Fachkompetenz gegeben sind und dass das ENSI seine Arbeit unbeeinflusst von der NAGRA durchführen kann. In dem Sinn sprechen wir auch den Mitarbeitern und der Geschäftsleitung des ENSI unser vollstes Vertrauen aus.
Diese Vorwürfe, diese Filzvorwürfe kamen ja nicht von irgendwo. Sie kamen aus dem innersten Kreis der Atomaufsichten in der Schweiz von Markus Buser und von Walter Wildi. Das heißt, sie wurden nicht aus der Luft gegriffen. Ist es halt nicht einfach eine Bewertungsfrage, was Filz ist und was nicht?
Ich denke, man kann diese Frage doch gründlich und objektiv untersuchen. Und wir haben auch einen entsprechenden Ansatz gewählt. Wir wollten es uns nicht einfach machen mit der Beantwortung dieser Frage. Wir haben einen Ausschuss gebildet im ENSI-Rat, der sich dieser Abklärungen angenommen hat und ein unabhängiges Beratungsunternehmen beauftragt, vertiefter für uns Abklärungen vorzunehmen zu den Kritikpunkten, die geäußert wurden.
Wenn ich das Fazit, das Sie gezogen haben, präzisiere und sage, es gibt einen Filz in der Atomaufsicht generell, aber das ENSI ist trotzdem unabhängig. Würden Sie sagen, das stimmt?
Das ENSI ist unabhängig und fachkompetent. Ein Filz existiert aus unserer Sicht nicht.
Okay, wir schauen das mal genauer an. Drei Punkte. Der erste Punkt, es gab eine Vorvernehmlassung. Kommt die Untersuchung zum Schluss der Protokolle, die zwischen ENSI und NAGRA gemacht wurden. Da wurden nicht Kleinigkeiten oder Kommatas korrigiert, sondern da wurde umgeschrieben, habe ich mir sagen lassen. Da wurden ganze Sätze auch umgestellt. Das ist kein Filz.
Die Vorvernehmlassung, die Praxis der Vorvernehmlassungen ist aus unserer Sicht nicht korrekt. Es werden auch künftig keine Vorvernehmlassungen mehr durchgeführt. Bei den Dokumenten, die uns vorlagen, hat es tatsächlich zum Teil umfangreiche Änderungsvorschläge durch die NAGRA gegeben. Die Protokolle wurden, das muss ich vielleicht aber auch noch erwähnen, dann von allen Sitzungsteilnehmern verabschiedet. Und wir haben die Änderungsvorschläge, die von der NAGRA gemacht wurden, durch unsere beauftragte Firma genauer prüfen lassen. Dabei hat sich gezeigt, dass die NAGRA zum Teil fachliche Präzisierungen vorgenommen hat. Es gab auch viele Vorschläge für redaktionelle Veränderungen, aber das ist keine materielle Beeinflussung gab im Hinblick auf die Ergebnisse der Protokolle.
Das heißt, es gab Fehler und das soll nun verbessert werden. Diese Vorvernehmlassungen in dieser Frage der Protokolle soll es nicht mehr geben.
Das ist ein ganz klarer Entscheid, ja.
Zweiter Punkt, der kritisiert wurde, ein sicherheitstechnisches Gutachten von 2010 zu den geologischen Standorten. Da gab es ebenfalls eine Art Vorvernehmlassung. Da kommt das Gutachten zum Schluss vor. Das Vorgehen des ENSI ist nicht nachvollziehbar. Auch da sehen Sie keinen Filz.
Das Vorgehen des ENSI galt als nicht nachvollziehbar, weil tatsächlich nur redaktionelle Änderungen vorgenommen wurden. Und wenn man dann eine Vorvernehmlassung durchführt, gefährdet man in gewisser Hinsicht die Glaubwürdigkeit. Und es bestand überhaupt keinen Anlass, aus Sicht der externen Gutachter eine solche Vorvernehmlassung vorzunehmen. Von daher auch unser klares Fazit, keine Vorvernehmlassungen von Gutachten und Protokollen in Zukunft mehr durchzuführen.
Jetzt dieses Wort Vorvernehmlassung, ich abgesehen davon, dass das für mich eine Neuerfindung ist, dieses Wort, das kannte ich so überhaupt nicht. Es ist ja ein recht technisches Wort, Vorvernehmlassung. Ja. Was sich dahinter versteckt, ist ja ganz einfach, dass die Leute vom ENSI und die Leute vom NAGRA zusammensitzen oder sich per E-Mail austauschen, die Protokolle hin und her schieben, die Gutachten hin und her schieben, das eine wird korrigiert, das andere auch. Das ist Vorvernehmlassung.
Es steckt dahinter,
und das ist doch Filz.
Es steckt dahinter, dass bei vielen technischen Fachsitzungen einzelne Parteien, und darunter befindet sich sehr häufig die NAKRA, die ja sehr viele Vorschläge einreicht, die vom ENSI geprüft werden müssen, größere fachliche Beiträge leisten, zum Beispiel Präsentationen. Und deshalb der NAKRA auch diese Protokolle zugestellt wurden, damit sie ihre Präsentationen korrigieren kann, also ihre eigenen größeren Beiträge korrigieren kann. Es ist dann aber auch vorgekommen, dass die NAKRA Korrekturvorschläge eingereicht hat für Beiträge anderer Sitzungsteilnehmer.
Das heißt, Sie sehen das mehr als technisches Problem eigentlich?
Wir sehen es nicht per se als technisches Problem. Deshalb haben wir auch eine genauere Abklärung vornehmen lassen. Wir haben nicht gewusst, welchen Stellenwert diese Vorvernehmlassungen haben, bevor wir in die Untersuchung eingestiegen sind. Aber die Prüfung, die materielle Prüfung der Protokolle durch die unabhängige Drittfirma hat ergeben, dass tatsächlich die Ergebnisse der Protokolle nicht verfälscht wurden.
Der dritte Vorwurf, der gemacht wurde, ist jetzt der schwerste auch, dass der bei den Endlagerstandortverfahren sei nicht ergebnisoffen gewesen, dass es da eine Vorauswahl gegeben habe von zwei Standorten oder konkret, dass Wellenberg beispielsweise schon weg sei. Dieser Vorwurf, heißt es im Bericht, kann nicht zweifelsfrei überprüft werden. Das ENSI kannte die Dokumente gar nicht, dem ENSI kann keinen Vorwurf gemacht werden. Das heißt, das ENSI war gar nicht informiert.
Das ENSI ist selbstverständlich sehr gut informiert. In diesem Zusammenhang haben wir abgeklärt, es gab ja insbesondere ein Dokument, was im Sommer in die Öffentlichkeit gelangt ist und zu vielen Diskussionen Anlass gegeben hat.
Das ist diese berühmte Folie 13.
Genau. Wir haben umgehend, nachdem das Dokument in die Öffentlichkeit gelangt ist, abgeklärt, ob dem ENSI dieses Dokument bekannt war. Es war weder in der Geschäftsleitung bekannt, noch bei den Mitarbeitern, die sich mit dieser Thematik enger befassen. Und wir haben auch in der unabhängigen Untersuchung abklären lassen, ob das ENSI über die notwendigen Instrumente verfügt, dass die Standortwahl wirklich ergebnisoffen vorgenommen beurteilt werden kann. Die Beratungsfirma ist zum Schluss gekommen, das sei der Fall.
Aber da habe ich schon gestaunt. Ich meine, da empört sich die halbe Schweiz oder ganz sicher alle Standortregionen über ein Papier, das veröffentlicht wird. Und die ENSI, die muss dann zum Schluss sagen, dieses Papier kannten wir nicht.
Sie kann zum Schluss zum Glück sagen, dieses Papier kannten wir nicht. Wenn das ENSI das Papier gekannt hätte, hätte es sofort reagieren müssen.
Aber hätten Sie es nicht kennen müssen als Aufsicht?
Nein, wir müssen nicht alles, also das ENSI muss nicht alle Abläufe und alle Interne der NAKRA natürlich nachvollziehen können. Also die Aufgabe des ENSI ist, Unterlagen, Vorlagen zu beurteilen, die NAKRA einreicht.
Also das heißt, in dem Punkt sagen Sie ganz klar, das ist nicht das Problem des ENSI, auch nicht des ENSI-Rates, also der Aufsichtsbehörde der ENSI, die Sie ja vertreten und von der Sie die Präsidentin sind, sondern das ist das Problem der NAKRA.
Also ich kann nicht beurteilen, wie die Situation bei der NAKRA ist, aber es ist richtig, es handelt sich nicht um ein Problem des ENSI.
Und die Regionen, die sich empört waren über dieses Papier, das können Sie aber nachvollziehen?
Das kann ich nachvollziehen, ja. Mhm.
Und was wird da gemacht in der Hinsicht von Seiten des ENSI?
Es handelt sich ja um ein Papier der NAKRA. Und ich denke, was zwischen den Regionen und der NAKRA passiert, das ist eine Frage, die NAKRA betrifft und nicht das ENSI betrifft. Das ENSI macht seine Aufsichtsaufgabe, führt seine Arbeit durch, korrekt. Und ich denke, das ist das Signal an die Standortregionen, dass das ENSI seine Aufgabe mit großem Verantwortungsbewusstsein wahrnimmt.
Aber das machen Sie nicht offensiver, also dass Sie beispielsweise auf die Regionen zugehen oder auf die Betroffenen da oder auf die Regierungsräte in den betroffenen Regionen und denen, wie soll ich sagen, Beruhigungspillen, tönt jetzt ein bisschen schlecht, aber ich meine, dass Sie auch offensiv sagen, da war ein Fehler, das ENSI ist für euch da.
Ich muss vielleicht klarstellen, was die Aufgabe des ENSI ist im Sachplanverfahren. Das ENSI prüft eingereichte Unterlagen unter sicherheitstechnischen Aspekten. Und weil die Sicherheit im gesamten Sachplanverfahren eine sehr wichtige Rolle spielt, hat das ENSI mittlerweile auch eine wichtige Rolle eingenommen bei der Information. Prozessführer im Sachplanverfahren ist das BFE. Und ich denke, es ist sehr wichtig, das ist ja auch das Thema der laufenden Abklärung, dass im Sachplanverfahren alle Beteiligten ihre Rollen korrekt wahrnehmen.
Das ist alles sicher richtig. Ich frage nur, und auch Markus Buser haben wir ein Interview mit ihm gemacht zu der Sache. Jetzt, er hat gesagt, grundsätzlich klar, die Untersuchung zeigt, dass die Kritikpunkte aufgegriffen wurden, eben diese Vorvernehmlassung auch abgeschafft wurde. Er wünschte sich allerdings auch noch, dass in den Regionen eben mehr getan würde, an den Standorten. Das können Sie auch nicht nachvollziehen.
Das müssten Sie konkretisieren, was er wünscht, dass in den Regionen getan wird.
Dass eben dieses Misstrauen, diese Vorwürfe des Filzes, dass die aus den Regionen kommen und dass dieser Filzvorwurf dort möglicherweise immer noch vorhanden ist.
Wir haben über die Ergebnisse der Abklärungen auch in die Regionen hinein informiert. Und ich hoffe doch, dass die sehr gründliche Abklärung und Untersuchung, die wir jetzt vorgenommen haben, auch vertrauensbildend wirkt in dem Sinn, dass wir ergebnisoffen und mit großer Sorgfalt und Gründlichkeit den geäußerten Vorwürfen nachgegangen sind.
Und da würden Sie den Regionen sagen, lest diesen Bericht, dass es kein Filz gibt, könnt ihr da nachlesen.
Und fragt nach, wenn es euch interessiert.
Anne Eckhardt, werden wir ein bisschen grundsätzlicher. Verlassen wir die Sicht dieses Berichts, dieser Untersuchung. Die Schweiz vertraut ja bei der Atomaufsicht auf das Zusammenarbeitsmodell. Die Nähe, könnte man sagen, ist so auch ein bisschen gewollt. Man kennt sich. Ist das ein gutes Modell?
Also Sie müssten mir erläutern, woher das Zusammenarbeitsmodell kommt. Aus meiner Sicht Aufsicht, das ist immer eine Frage, eine gute Balance zu halten zwischen professioneller Distanz auf der einen Seite zwischen der Aufsichtsbehörde und den Beaufsichtigten und auf der anderen Seite aber auch einer gewissen Offenheit, die es erst ermöglicht, eine gute Aufsicht durchzuführen.
Macht man das in allen Ländern gleich, diese Art der Zusammenarbeit?
Nein, da gibt es große Unterschiede, aber ich denke, das ist auch berechtigt, weil Aufsicht sehr viel zu tun hat mit der politischen Kultur eines Landes. Und aus meiner Sicht ist das Aufsichtsmodell, das wir hier in der Schweiz haben, ein sehr gutes Modell, was auch sehr gut eingebettet ist in die politische Landschaft der Schweiz.
Ist es nicht auch einfach nötig in der Schweiz, dass man, weil es gar nicht so viele Fachleute gibt, dass man die gewisse Nähe ohne einfach hat?
Das ist nicht zwingend. Ich denke, das kann man verallgemeinern. Überall dort, wo Fachleute zu einem Thema sehr intensiv zusammenarbeiten, da kennt man sich natürlich. Aber diesem Effekt kann man auch sehr gut begegnen, indem man sich austauscht mit Fachleuten aus verwandten und angrenzenden Gebieten. Und speziell das ENSI verfügt einerseits über Fachleute, die einen sehr unterschiedlichen Ausbildungshintergrund haben, auch sehr unterschiedliche Erfahrungshorizonte haben. Also es ist selber sehr gut ausgestattet mit Fachleuten, die aus sehr unterschiedlichen Gebieten kommen und auch gegenseitig sich stimulieren können, in der Diskussion sich Impulse geben können. Auf der anderen Seite bezieht das ENSI auch systematisch externe Meinungen mit ein, von Beratungsunternehmen zum Beispiel, Ingenieurbüros aus Hochschulen. Und von daher ist schon ein gesunder Austausch, würde ich mal sagen, gegeben. Es gibt auch einen sehr intensiven internationalen Austausch übrigens.
Das Problem der Unabhängigkeit, anderen ist dann eben Filz, ist ja nicht neu für eine Atomaufsicht. Das hat auch im letzten Sommer ihr Vorgänger Peter Hufschmid musste als Präsident des ENSI-Rates zurücktreten, weil ihm zu viel Nähe Mandate in die Atomindustrie hinein nachgelegt wurden. Auch Michael Prasser, ETH-Professor für Atomphysik, ist aus dem ENSI-Rat zurückgetreten. Dieses Problem der Unabhängigkeit stellt sich schon.
Die Situation im letzten Jahr war diejenige, dass die Unabhängigkeitsanforderungen an den ENSI-Rat nicht ganz klar geregelt waren. Es gab eine gewisse Diskrepanz zwischen den Anforderungen, die in der ENSI-Verordnung festgelegt waren und im ENSI-Gesetz. Und in diesem Spannungsfeld bewegten sich auch die Kandidaturen bzw. Mitgliedschaft im ENSI-Rat von Peter Hufschmid und Michael Prasser. Der Bundesrat hat die Anforderungen an die Unabhängigkeit der ENSI-Räte in der ENSI-Verordnung dann im letzten Herbst ganz klar präzisiert und die Latte sehr hochgelegt, also sehr strenge Unabhängigkeitsanforderungen an die ENSI-Räte formuliert.
Und für Sie als Präsidentin ist jetzt hoch genug gelegt, diese Latte?
Ich denke, diese Latte liegt sehr, sehr hoch, ja.
Die Forderung ist ja auch aufgetaucht im Zusammenhang mit dieser Besetzung, dass auch externe Fachleute darin Einsitz nehmen sollten, also sprich konkret Atomkritiker. Name Rudolf Rechsteiner, Ex-SP-Nationalrat, wurde da genannt, dass auch ein Mediziner, Versicherungsexperte in dieses Gremium mit rein sollen. Wären Sie da dafür?
Ich finde, dass die politische Einstellung bei der Besetzung des ENSI-Rats keine Rolle spielen darf. Wichtig ist für die Mitglieder des ENSI-Rates, dass sie offen sind, Argumente, die von unterschiedlichen Seiten herkommen, aufzunehmen. Wenn sich jemand sehr dezidiert politisch positioniert, kann vielleicht diese Offenheit nicht gegeben sein. Was sicher sehr positiv ist an der derzeitigen Besetzung des ENSI-Rates, ist diejenige, dass im ENSI-Rat sehr viele unterschiedliche Kompetenzen vertreten sind. Da sind auch sehr viele unterschiedliche Erfahrungen vertreten. Die Sprachregionen der Schweiz sind vertreten. Es gibt Männer und eine Frau. Also insofern denke ich, dass das ein sehr lebendiges Gremium ist, das in der Lage ist, seine Aufgabe gut wahrzunehmen in der jetzigen Zusammensetzung.
Habe ich das jetzt aber richtig herausgehört? Ein klar politisch positionierten Vertreter wie Rudolf Rechsteiner, SP, atomkritisch, würden Sie in diesem Gremium lieber nicht sehen wollen?
So grundsätzlich spielt die politische Einstellung keine Rolle, aber im Sinn, die Aufsichtsfunktion erfordert im ENSI-Rat eine gewisse Wachsamkeit, Offenheit, Argumente aufnehmen, die von allen Seiten kommen. Wir führen sehr viele Gespräche mit Stakeholdern, auch der unterschiedlichsten politischen Ausrichtungen, so im breiten Meinungsspektrum. Und ich finde, es ist sehr wichtig, um diese Aufgabe verantwortungsvoll wahrnehmen zu können, dass die Offenheit für all diese Meinungen wirklich absolut gegeben ist.
Anne Eckhardt, Sie sind ja Sicherheitsexpertin. Wie kann man in Atomfragen Sicherheit definieren? Wie würden Sie das definieren?
Also Sicherheit ist ein recht komplexer Begriff. Man kann über sehr viele Facetten von Sicherheit sprechen. Das wäre vielleicht ein Thema für ein anderes Gespräch.
Im Hinblick auf beschränken uns auf das ENSI und die Atomaufsicht.
Im Hinblick auf das ENSI ist Sicherheit recht klar definiert. Das ENSI ist eine Fachbehörde, es ist die Aufsichtsbehörde des Bundes im Bereich der Sicherheit der Kernanlagen und der nuklearen Entsorgung. Es setzt die gesetzlichen Vorgaben um. Und insofern legen die gesetzlichen Vorgaben fest, welches Niveau an Sicherheit bei den Kernanlagen erreicht werden muss. Und ich möchte bei der Gelegenheit auch erwähnen, dass im Kernenergiegesetz festgelegt ist, dass auch eine Verpflichtung besteht zur laufenden Verbesserung der Sicherheit. Also da wird laufend weiter optimiert. Die Sicherheit ist in diesem Sinne etwas, was sich laufend weiterentwickelt, nichts Statisches.
Für Sie als vom Beruf her sind Sie ja Biophysikerin. Sind diese Sicherheitsstandards, wie werden die denn festgelegt? Sind das politische Vorgaben? Sind das technische Vorgaben? Wie würden Sie das sagen?
Es sind politische Vorgaben und es sind zum Glück politische Vorgaben, denn Sicherheit ist etwas sehr Politisches. Wenn man davon spricht, ein bestimmtes Sicherheitsniveau festzulegen, dann spricht man immer auch über Abwägungen zwischen Sicherheit, Freiheit, Sicherheit, Wirtschaftlichkeit, diese Abwägungen, die können nur politisch vorgenommen werden. Und insofern bin ich froh, dass wir recht gute und klare politische Vorgaben haben in der Schweiz, die Aufsichtsbehörde dann umsetzt.
Und als ENSI-Rat, eben Aufsichtsbehörde, verstehen Sie sich dann, dass Sie sozusagen verantwortlich sind dafür, dass das, was politisch vorgegeben ist, auch tatsächlich umgesetzt wird?
Genau, wir schauen, dass das, was politisch vorgegeben ist, gut umgesetzt wird. Das ist unsere Aufgabe.
Nun haben Sie einen gewichtigen politischen Auftrag erhalten, wenn ich das etwas salopp sage. Sie sitzen am Hebel, der die Atomkraftwerke ein- und ausschaltet.
Es ist richtig, dass über die Dauer der Laufzeit der schweizerischen Kernkraftwerke die Sicherheit entscheidet. Und dass ENSI dann auch die Kriterien ausformuliert, nach denen diese Sicherheit beurteilt wird, auf der Basis der gesetzlichen Grundlagen.
Eben, beim Atomausstieg wird es ja irgendwann darum gehen, das eine oder andere Atomkraftwerk abzuschalten. Wann sind die ersten Entscheide zu erwarten?
Dazu kann ich nichts sagen. Ich kann einfach sagen, dass im Moment die Situation so ist, dass alle schweizerischen Kernkraftwerke sehr gut den gesetzlichen Vorschriften entsprechen.
Aber ich meine, über das Vorgehen hat man sich auch noch nicht unterhalten, wie das geschehen soll, in welchen zeitlichen Distanzen das passieren wird, diese eine erste Ausschaltung eines Atomkraftwerks?
Es ist nicht Aufgabe des ENSE, sich über diese Fragen Gedanken zu machen. Aber worüber wir uns natürlich Gedanken machen und speziell auch beim ENSI-Rat, ist jetzt eine Strategie zu entwickeln für den Langzeitbetrieb und auch dann später, wenn es mal soweit sein sollte, für eine geordnete Außerbetriebnahme für die Stilllegung der Kernkraftwerke. Also das sind natürlich Szenarien, die wir vordenken müssen und wo wir rechtzeitig auch die nötigen Vorgaben entwickeln müssen.
Und die Stilllegung, das ist gar nicht so einfach. Da werden Ihnen die Fachleute fehlen.
Die Stilllegung, das ist richtig, das ist eine sehr anspruchsvolle Aufgabe. Ich denke von daher auch für Fachleute eine herausfordernde und interessante Aufgabe. Im Moment ist es so, dass das ENSE über eine ganze Reihe von sehr gut qualifizierten Fachleuten verfügt, auch im Bereich Stilllegung, obwohl wir da erst im Aufbau begriffen. Also das ENSE erst dabei ist, diesen Bereich aufzubauen, sich mit der Stilllegung näher zu beschäftigen, weil das ENSE auch verschiedene Mitarbeiter aus dem Ausland rekrutiert hat, die mit der Stilllegung schon Erfahrung gesammelt haben.
Aber es ist richtig, ich habe das gelesen, wie ich mich vorbereitet habe, es ist richtig, dass natürlich die Gefahr besteht, wenn diese Industrie nicht mehr weitergeführt wird in der Schweiz, dass es an Fachleuten mangelt.
Wir müssen schauen, wie es uns gelingt, auch in Zukunft gut qualifizierte Fachleute zu rekrutieren. Im Moment ist das ENSE personell sehr gut ausgestattet, das muss ich sagen. Also Mitarbeiter mit sehr hoher Fachkompetenz, auch sehr hoher Integrität. Soweit wir das beurteilen können, aus Sicht des ENSI-Rates haben wir da einen sehr guten Eindruck. In Zukunft wird es wohl schwieriger werden, neue Mitarbeiter zu rekrutieren, weil in Zeiten des Ausstiegs es für junge potenzielle Mitarbeitende nicht mehr so attraktiv sein wird, sich mit dieser Thematik zu beschäftigen. Wir sind aber daran, uns Strategien für den Know-how-Erhalt auch zu überlegen und darüber zu diskutieren.
Und wie kann man das machen, dieses Know-how erhalten? Was denken Sie? Was muss da getan werden?
Wie gesagt, wir sind daran, eine Strategie zu entwickeln. Ich denke aber ganz grundsätzlich, dass das ENSE heute ein Arbeitgeber ist, ein attraktiver Arbeitgeber für wissenschaftlich-technisch ausgebildete Fachleute. Wir arbeiten daran, dass das auch in Zukunft so sein wird. Und im Hinblick auf den Know-how-Erhalt haben wir sicher insofern gute Karten, dass das ENSE sehr viel auch an interessanten Aufgaben zu bieten hat für seine Mitarbeitenden. Also da gibt es außergewöhnliche und sehr spannende Fragestellungen, wie zum Beispiel Umgang mit extremen Naturgefahrenereignissen oder zum Beispiel auch die Langzeitrisiken, die sich mit der Entsorgung verbinden. Sicherheitskultur ist im Bereich der Kernanlagen sehr weit entwickelt. Also das sind Arbeitsgebiete, die durchaus für potenzielle Mitarbeiter, denke ich, von großem Interesse sein können.
Frau Eckhardt, Sie sagen das jetzt alles sehr nüchtern, genau, präzise. Was macht Ihnen eigentlich am meisten Sorgen in diesem Bereich? Oder anders gefragt, verstehen Sie die Ängste der Bevölkerung gegenüber Atomkraftwerken?
Ich verstehe die Ängste der Bevölkerung sehr gut. Ich war auch schon an öffentlichen Veranstaltungen und habe mit Menschen gesprochen, die auf mich zugekommen sind und mir ihre Ängste geschildert haben. Ich kann das sehr gut nachvollziehen. Und ich denke, es ist eine unserer großen Aufgaben, dafür zu sorgen, dass doch ein Vertrauen darin besteht, dass die Aufsichtsbehörde, das ist der Bereich, für den wir Verantwortung wahrnehmen, ihre Aufgabe gut und gewissenhaft erfüllt und von daher kein Grund für solche Ängste besteht.
Kriegen Sie da auch Feedback aus der Bevölkerung?
Wir bekommen gelegentlich Feedback, aber ich finde, also es kommen manchmal Mails, Hinweise. Ein sehr spezielles Feedback bildet auch die Mahnwache. Es gibt eine Mahnwache, die vor dem ENSE steht, schon vor längerer Zeit und wo sich gelegentlich Gelegenheiten zu Gesprächen ergeben.
Also nach Fukushima ist die aufgestellt worden, wenn ich das mich recht erinnere.
Ja, ich finde, das sind sehr interessante Kontakte und es ist auch tatsächlich eine Mahnung an alle, die beim ENSE arbeiten, ihre Aufgabe mit großem Verantwortungsbewusstsein wahrzunehmen.
Sicherheit ist ein ständiger Prozess. Wenn ich sage, die nächsten Filzvorwürfe kommen bestimmt, die nächste Untersuchung aus, auch, dann sind Sie einverstanden.
Wir haben jetzt sehr viel Wert darauf gelegt, eine sehr gründliche und unabhängige Untersuchung durchzuführen. Ich hoffe, dass sich die Filzvorwürfe dadurch zumindest für eine gewisse Zeit beruhigen lassen.
Aber dass die wieder kommen, das ist Ihnen auch klar. Bei der Konstellation, die in der Atomindustrie eben besteht, ist man anfällig darauf.
Wir werden darauf hinarbeiten, dass es keinen Grund mehr dafür gibt, dass solche Filzvorwürfe erhoben werden. Es gab auch bisher keinen Grund, wie unsere Untersuchung gezeigt hat.
Anne Eckhardt, danke für das Gespräch.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.